Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 96 mit Rüdiger Edelmann und der Ausgabe unmittelbar vor dem Branchentreffen der größten Reisemesse der Welt, der Internationalen Tourismusbörse 2018. Am 7. März startet wieder die jährliche Leistungsschau des Welttourismus in Berlin. Bei dieser Gelegenheit wird auch Bilanz gezogen, man spricht über Zahlen, Erfolge, Misserfolge und man plant die Zukunft einer Branche, die in der Weltwirtschaft immer wichtiger wird. Wichtig auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, denn nicht nur wir Deutsche machen immer öfter Urlaub im eigenen Land, auch die Zahl der Besucher aus dem Ausland steigt konsequent von Jahr zu Jahr. Für diese Zahlen ist die Deutsche Zentrale für Tourismus zuständig. Sie macht Werbung für Deutschlandreisen im Ausland und das erfolgreich. 2016 wurden unterm Strich über 80 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gezählt und dieser Rekord wird vermutlich auch für 2017 noch einmal übertroffen. Immerhin, die Zahl der Übernachtungen hat sich seit 2002 verdoppelt. Verantwortlich für die Geschäfte der DCT ist die Vorstandsvorsitzende Petra Hedorfer. Mit ihr haben wir uns getroffen und erst einmal um Aufklärung für alle gebeten. Wer ist eigentlich diese DCT und was macht sie?
Die Deutsche Zentrale für Tourismus wirbt im Ausland für das Reiseland Deutschland. Wir sind ein eingetragener Verein und erhalten Bundesmittel vom Bundeswirtschaftsministerium. Wir haben 71 Vereinsmitglieder. Flughäfen, die Bahn, Fluggesellschaften, die 16 Landesmarketingorganisationen der Bundesländer und. Von Freizeitpark über sind alle hier als Mitglieder mit dabei und gemeinsam machen wir Werbung für das Reiseland Deutschland.
Das machen Sie im Ausland? An welchen Stellen, in welchen Regionen der Welt?
Ja, wir haben 32 Büros im Ausland. Ein Schwerpunkt ist Europa in allen Nachbarländern, von Skandinavien bis hin nach Südosteuropa. Wir sind aber auch in USA, in Kanada, in Brasilien, in Indien, in Japan, in China, also 32 Orte, auf denen wir Werbung machen.
Nun ist ja die Welt ja sehr unterschiedlich und zwischendrin gibt es auch immer mal den einen oder anderen Konflikt. Ich nehme jetzt mal so die diplomatischen Auseinandersetzungen mit der Türkei, die sich ja nun auf ganz andere Art und Weise auf dem deutschen Reisemarkt ausgewirkt haben und natürlich auch wirtschaftlich in der Türkei. Wie geht man mit sowas um?
Ja, grundsätzlich sind Krisen natürlich auf der politischen Ebene etwas, was in jedem Markt vorkommen kann. Ich will das gar nicht so spezifisch auf die Türkei setzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Urlaub ein Grundbedürfnis vieler Menschen ist und das ist auch gut so. Und dass unabhängig von Politik hoffentlich die Rahmenbedingungen so sind, dass Menschen reisen können und dass dieser interkulturelle Austausch zwischen verschiedenen Völkern, Tourismus ist Völkerverständigung und dient auch dazu, dass sich Nationen besser verstehen und stabil miteinander umgehen. Also wir setzen nach wie vor auf die Kraft des Tourismus und möchten auch in diesem Bemühen unabhängig von politischen Krisen agieren können.
Nun ist Tourismuswerbung auch Werbung für Deutschland an sich, Imagepflege. Wo klappt das gut, wo klappt das weniger gut und womit hat das eigentlich zu tun?
Also ich denke, die Wahrnehmung, wie werden wir als Deutsche gesehen, ist etwas, was natürlich auf viele Jahrzehnte zurückgeht, in denen Nationen miteinander in Beziehung sind, durch Geschäftsaustausch, durch Warenaustausch, durch Reisen, durch Begegnungen. Und in der Tat, Sie sprechen es an, gibt es da vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen und Beliebtheiten. Insgesamt kann man sagen, dass Deutschland ein sehr beliebtes Land ist. Wir sind in einem Branding-Index, also der Markenwert von Ländern gemessen und verglichen wird, sind wir eine sehr beliebte Marke und bewegen uns da immer unter den Top 3. Aktuell hat man im vergangenen Jahr uns sogar als beliebtestes Land gesetzt. Also Sie sehen, die Sympathie schlägt offensichtlich doch den Deutschen gegenüber.
Nun ist die Arbeit im Lauf der letzten 10 Jahre ganz besonders weit nach vorne gegangen. 80 Millionen Übernachtungen aus dem Ausland, das ist ja eine Zahl, da hat man vor 10 Jahren noch von geträumt. Wo kommt dieser Erfolg her? Viele reduzieren das ja auf einzelne Ereignisse wie eine Fußball-WM, die sicherlich dazu beigetragen hat, aber das alleine kann es ja nicht gewesen sein.
Also ich glaube, es ist nicht monokausal. Es hat viele Einflüsse gegeben. Die Wiedervereinigung war sicherlich ein ganz wichtiges Momentum, das ein neues Deutschlandbild, ein größeres größeres Deutschland repräsentiert oder präsentiert hat, in dem ja auch gewaltige Investitionen stattgefunden haben und auch touristische Perlen und Potenziale sich erschlossen haben in den nunmehr fast 30 Jahren, die vergangen sind. Also da ist eine Menge passiert. Es gibt ein neues Angebot und Produkt. Es gibt sicherlich aber auch diesen Wandel der deutschen Industrie hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft mit, also wo es einfach auch eine neue Form von Angebot und Aufstellung von Deutschland gab. Und es ist natürlich auch ein hohes Investitionsvolumen in diese touristische Landschaft gegangen. Denken Sie nur allein an die musealen Welten der Automobilindustrie, eine Autostadt, die sich in dem Zeitraum ja entwickelt hat, die BMW-Welten, das Mercedes-Museum in Stuttgart. Das alles ist ja auch ein Stück weit der Wandel von einer Industrie und Produktion hin zu Erlebniswelten. Und die emotionale Erlebnisqualität am Standort Deutschland hat sich enorm entwickelt. Denken Sie an einen Europapark, Rust zum Beispiel. Ja. Was hat hier für eine Erweiterung an Angebot und auch Hotellerieangebot vor Ort bei der Familie Max stattgefunden im Europapark in Rust? Also ich könnte jetzt viele aufzählen, wo man sagt, Mensch, da hat sich ja was wirklich auch entwickelt und das Angebot ist doch so viel facettenreicher geworden. Wir sind ein ganz beliebter Gesundheitsstandort. Also wir haben nicht nur die medizinische Kompetenz in den Kliniken und Krankenhäusern, wir haben diese fantastischen Kur- und Heilbäder, 330 Orte in Deutschland, die alle ganz gewachsene Infrastruktur haben, wunderschöne Orchester vor Ort haben, Casinos etc. Also ganz intakte Orte, die ein hohes touristisches Potenzial haben und das auch genutzt haben in diesen Jahrzehnten.
Hat sich eventuell auch bei den Besuchern etwas verändert, weil sie pflegen ja auf ihrer schönen Seite germany.travel ja unter anderem auch so eine Abstimmungsgeschichte mit den Top-Sites. Da stellt man dann fest, wenn man auf Platz 1 guckt, es ist das Miniaturwunderland in Hamburg, auf Platz 2 ist der Europapark in Rust und erst auf Platz 3 kommt dann das, was wahrscheinlich vollautomatisch jeder nach vorne gesetzt hätte, nämlich Schloss Neuschwanstein. Hat das auch ein bisschen mit verändertem Interesse bei den Besuchern und vielleicht auch mit einem Generationswechsel zu tun?
Mag ein Grund sein, ist vielleicht pauschal jetzt zu platt gesprochen, wenn man ja sagt. Ich glaube, es ist differenziert. Das eine ist, dass natürlich auch viele Produkte und Angebote und Orte in Deutschland heute online sehr stark unterwegs sind. Das heißt, die Wahrnehmung ihrer Produkte, ob es nun ein Neuschwanstein ist oder ein Kölner Dom, hängt natürlich auch davon ab, sind sie in diesen Medien präsent. Offensichtlich hat ein Miniaturwunderland in Hamburg alles richtig gemacht, weil sie sehr präsent sind und unsere Besucher auf der Website auf alle Fälle hier ein hohes Ranking sehen. Das Zweite ist natürlich, dass sich die Marke Reiseland Deutschland einfach viel facettenreicher international präsentiert. Wir waren schon sehr süddeutschlandlastig in den Jahrzehnten gewesen. Klar, Bayern war eines der ersten Reiseziele neben dem Rhein, auf dem internationale Gäste eben gereist sind und eben auch in Süddeutschland unterwegs waren mit einem Schwarzwald etc., Black Forest und der Kuckucksuhr. Und wir haben eben heute auch einen ganz starken Norden, der mit einer Elbphilharmonie, mit vielen anderen touristischen Highlights wirbt. Eine neue Hauptstadt Berlin, die sich in dem Zeitraum entwickelt hat. Also ich denke schon, die Facetten sind einfach umfangreicher geworden. Die Wahrnehmung von Deutschland ist differenzierter. Wir waren eben mal mit Heidelberg und all den Produkten sehr romantisch in der Wahrnehmung aufgenommen worden. Wir sind heute innovativ, wir sind ein Eventstandort, wir haben so viele Facetten, die dieses Reiseland präsentieren, dass ich nicht so stigmatisieren will. Das ist eine Momentaufnahme, diese Top 100, das können Sie sicherlich, wenn Sie es jeden Monat machen, wird es da wahrscheinlich auch Pegel geben, die verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind.
Wenn ich jetzt als Deutsche sage, mein Gott, eine DCT, die kostet wahnsinnig viel Geld, ja gut, da verdient die Wirtschaft dran. Ich gehe jetzt mal von mir aus als Deutscher und als Urlauber in Deutschland und das machen ja sehr viele und immer mehr Leute. Was habe ich davon, dass die DCT arbeitet?
Naja, also ich sag mal, mit 4% Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat dieser Tourismus schon auch eine gewaltige volkswirtschaftliche Bedeutung. Was den internationalen Gast angeht, also unser Geschäft, wenn Sie es schon so direkt ansprechen, die Aufgabe der DCT, Gäste aus dem Ausland nach Deutschland zu werben, hat ungefähr ein Drittel. Also das heißt, wir wissen ja auch, dass vor allem ausländische Gäste hohe Spendings haben. Der Einzelhandel in den Städten lebt in großem Maße Maß von Touristen, die aus dem Ausland kommen. Wir wissen, dass arabische Gäste, chinesische Gäste etc. hohe Ausgaben tätigen hier am Standort. Das schafft Beschäftigung und Einnahmen und führt wieder zu Arbeitsplatzchancen und Wohlstand für uns alle, wenn ich so platt antworten darf, wie Sie mich fragen.
Ich glaube aber auch, das Qualitätsmanagement nutzt mir als inländischer Urlauber, auch wenn Sie das ursprünglich ja nun für die Werbung im Ausland und die Imagepflege im Ausland zur Kontrolle benutzt haben.
Also ich denke, neben der föderalen Struktur würde ich Ihnen zustimmen zu sagen, es macht auch Sinn, wenn in einer gebündelten Organisation wie unserer, wo ja alle 16 Bundesländer auch beteiligt sind und Mitglied sind und diese Idee auch mittragen, einen Blick insgesamt auf Deutschland wirft und nicht nur jeder auf seinen Kirchturm und seine Destination an sich. Und daraus Analysen und Entwicklungen und Trends abzuleiten, ist, glaube ich, für alle sinnvoll. Da gebe ich Ihnen recht.
Wie kriegt man ganz Deutschland in seiner Vielfältigkeit unter einen Hut, zumal wenn da so viele Organisationen dahinter stecken?
Ja, mit Geduld und Fantasie. Wir haben ja einen Markenclaim, der heißt Simply Inspiring, also einfach faszinierend. Und ich glaube, das ist auch so. In der Vielfalt liegt das Geheimnis, dass jeder für sich ein fantastisches Angebot hat und daraus eine Geschichte für das Reiseland Deutschland und die Marke zu erzählen und immer in den jeweiligen Zielgruppen. Ich meine, für Wanderer und Radfahrer haben wir fantastische Angebote. Wir haben sie aber eben auch für Kulturliebhaber oder für den Wellnesssuchenden. Also all diese Facetten in den Zielgruppen mit den richtigen Kanälen und Informationen an Mann und Frau zu bringen, das ist eine Multitasking-Aufgabe. Und ich bin stolz, dass wir eine große Mannschaft, ein tolles Team haben, das im Ausland an den Standorten diese Übersetzungsarbeit leistet und entsprechend Angebot und Produkt an die richtigen Kunden bringt.
Ich gehe mal ein bisschen noch auf Ihre Biografie ein. Klar war, wenn man da drüber schaut, Marketing spielte von Anfang an eine Rolle. Nur hat sich das ja sehr stark im Laufe der Jahre verändert. Da war mal ein Kaufhauskonzern dabei, da war Kulturmanagement dabei und dann kam irgendwann Tourismus. Würden Sie je aus dem Tourismus wieder rausgehen?
Nein, ich liebe meine Aufgabe und finde, dass Tourismus eine tolle Querschnittsaufgabe ist, die natürlich das professionelle Managen von Warenangeboten und Produkten und der Kultur mitbringt und bedingt. Also wenn Sie so wollen, waren diese Stationen nicht umsonst und der Tourismus bietet die Chance, all dieses auch zu nutzen. Und für ein Produkt wie Deutschland zu arbeiten, das ist schon sehr einzigartig und möchte ich nicht missen.
Tourismusmanager machen auch Urlaub. Sie als Tourismusmanagerin, sieht dieser Urlaub anders aus als das, was vielleicht Leute, die nichts mit Tourismus am Hut haben, machen?
Ja, ich bin ja beruflich sehr viel unterwegs und reise eben auch in unsere Auslandsstandorte und Büros und besuche verschiedene Veranstaltungen. Aber am liebsten bin ich schon dann auch zu Hause, das heißt in Bayern. Und dort gibt es wunderbare Möglichkeiten, in Oberbayern die Seele baumeln zu lassen. Und man sagt ja, München ist die zweite heimliche Hauptstadt von Deutschland. Also ich bin mit voller Sympathie in Berlin, aber auch sehr, sehr gerne in München.
Da muss ich jetzt noch ein allerletztes dranhängen bei den Top-Sites. Wie konnte das passieren, die Wiesen des Oktoberfest nur auf Platz 60?
Also das Oktoberfest ist ja eine sehr beliebte, international gefragte Marke. Ich war im November in Australien gewesen und was glauben Sie, ist auf meinen Stationen durch Australien und Südostasien, überall wo ich war, waren auch große Oktoberfeste. Das ist ja offensichtlich auch ein Exportschlager. Das Unikat ist in Deutschland, aber viele Menschen bedienen diese Sehnsucht nach Oktoberfest offensichtlich heutzutage auch schon in ihrem Land.
Vielleicht liegt es daran.
Ja. Vielen Dank. Gerne.
Jetzt wissen wir mehr, was den touristischen Erfolg Deutschlands in der Welt ausmacht. Petra Hedorfer macht den Chefinnenjob inzwischen seit 2003 und es ist sicher kein Zufall, dass unter ihrer Leitung und mit einer neuen Marketingstrategie der große wirtschaftliche Durchbruch des Deutschlandtourismus im Ausland geschah. Auf der Tourismusbörse in Berlin wird sie zu den Persönlichkeiten der Branche zählen, deren Terminkalender vermutlich jetzt schon überquillt. Einen Termin hat sie sich aber rot im Kalender angestrichen. Es ist die Verleihung des Columbus-Ehrenpreises der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten. Sie wird am Donnerstag, dem 8. März stattfinden. Und Petra Hedorfer ist offensichtlich stolz auf diese Auszeichnung. Und ich als VDRJ-Vorsitzender bin auch ein wenig stolz, dass ich ihr den Preis überreichen darf. Mehr aus der Branche und mehr über Reisetrends, Verrücktheiten und echte Innovationen werden wir in der nächsten Woche auf der ITB 2018 sammeln und selbstredend unmittelbar nach der Messe darüber berichten. Wer also noch nicht sicher ist, wohin es denn in diesem Jahr geht, der sollte einfach mal die nächste Ausgabe des Reiseradios abwarten. Vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.